NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Ob der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, weiß, dass einst solche Hymnen aufs Fahrrad verfasst wurden?
Ein Wunder von Gleichgewicht, von Leichtigkeit, von Einfachheit. Ein Maximum von Kraft und ein Minimum von Reibung. Ein Wunder von Schnelligkeit und Eleganz. Der Mensch, der ein Engel werden will und nicht mehr den Boden berührt, das ist der moderne Radler.
Wenn ihm nicht gerade ein Auto in die Quere kommt, aber nun ja, als vor 200 Jahren das Fahrrad oder jedenfalls seine Vorform erfunden wurde, da gab es noch keine Autos. In dieser Sendung stellen wir ein Buch vor, das die technische Entwicklung des Fahrrads und seine kulturelle Bedeutung beleuchtet. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Unsere weiteren Themen: geraubte Kinder, die Opfer von Hitlers Rassenwahn, sind heute Mitte 70 und stellen Fragen nach ihrer Herkunft. Ende einer Legende, ein Buch über Albert Speer und dessen Selbstinszenierungen. Und wo Ulbricht und Honecker wohnten, die Waldsiedlung Wandlitz steht jetzt unter Denkmalschutz. Wir beginnen mit der Hitlerzeit. Fast könnte man meinen, dass über diese nur 12 Jahre deutscher Geschichte alles gesagt sei. Und dann stößt man doch immer wieder auf Themen, die weithin unbekannt sind oder jedenfalls nicht so ausgeleuchtet werden, wie sie es verdienen. Eines darunter sind Zwangsadoptionen, man könnte auch sagen Zwangsgermanisierungen in der Hitlerzeit. Denn es gibt Menschen in Deutschland, auch noch heute lebende Menschen, die scheinbar wie andere hierzulande aufgewachsen sind und die doch einen ganz anderen Hintergrund haben. Sie wurden, manche schon als Säuglinge, aus anderen Ländern entführt, als Teil des deutschen Beutezuges im Zweiten Weltkrieg. Heute sind sie im Rentenalter, aber ihre Kindheit bleibt für sie ein dunkles Thema. Otto Langels hat einige von ihnen getroffen.
Mein Adoptivvater war wohlhabender Reeder in Hamburg mit sehr vielen Schiffen, Häusern und Grundstücken. Nur er hatte keine Kinder kriegen können. Dann musste ein Kind her, nicht? Heinekes hier in Hausbruch waren eben Nazis. Die dachten, das mit Hitler ist eine gute Sache. Und da sagte mein Vater wohl, du Heinrich, kannst du uns nicht helfen? Wir suchen einen Nachfolger oder einen Sohn.
Heinrich konnte helfen. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler war ein guter Bekannter der Heinekes. Und so kam der heute 76-jährige Volker Heinecke 1943 aus einem Lebensbornheim bei Leipzig zu seinen Adoptiveltern nach Hamburg. Sie gaben ihm einen neuen Namen, eben Volker, und löschten seine Herkunft aus. Denn nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion wurde Alexander Litau, wie er ursprünglich hieß, im Herbst 1941 als kleines Kind von der SS auf der Krim aufgegriffen. Himmlers Männer verschleppten ihn quasi von der Straße weg nach Deutschland, weil er blond und blauäugig aussah und damit den kruden Vorstellungen der Nazis von arisch aussehenden Menschen entsprach. Der Junge kam, wie er später durch eigene Recherchen herausfand, in das Haus Sonnenwiese in Korensalis, ein Heim des SS-Vereins Lebensborn. Dort, er war inzwischen etwa 3 Jahre alt, tauchte eines Tages das Ehepaar Heinecke auf.
Wir Kinder, ungefähr 20, 30, saßen denn auf der linken Seite und meine Eltern kamen dann durch den Flur und setzten sich rechts hin und suchten sich ein Kind aus, naja, wie man das so macht, wenn man so einen guten Dackel oder einen guten Hund haben will, eine gute Rasse, sucht man sich damals so ein Kind aus. Ne? Und mein Vater hat gleich zu Männer gesagt, der passt ja wunderbar zu uns, den nehmen wir.
Was an germanischem Blut auf der Welt vorhanden sei, habe man zusammenzuholen, hatte Heinrich Himmler angeordnet. Und so raubten seine SS-Verbände in Polen, Slowenien, Tschechien, Norwegen und der Sowjetunion sogenannte rasse- und erbbiologisch wertvolle Kinder, um sie einzudeutschen, wie es hieß. Wie viele Kinder von der SS verschleppt wurden, lässt sich nur vermuten, weil die meisten Unterlagen gegen Kriegsende vernichtet wurden. In Freiburg beschäftigt sich der kleine, ehrenamtlich tätige Verein Geraubte Kinder, vergessene Opfer seit Jahren mit dem Thema. Christoph Schwarz ist Sprecher des Vereins.
In Polen geht man davon aus, dass es zwischen 50.000 und 200.000 Kinder waren. In Slowenien, in diesem kleinen Land, was ja auch total eingedeutscht werden sollte, wurden an die 1.000 Partisanenkinder verschleppt.
Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags kommt allerdings in einer Untersuchung zu wesentlich niedrigeren Zahlen und geht von 20.000 betroffenen polnischen Kindern aus. Die Lebensbornheime der SS waren gewissermaßen ein Umschlagplatz der Nazis für arisch aussehende Kinder aus den besetzten Gebieten. Von dort kamen sie in nazitreue Familien. Die wahre Identität der Kinder verschwand in einem eigens dafür zuständigen Münchner Standesamt hinter deutschen Namen und gefälschten Lebensläufen. Viele Opfer wissen daher bis heute nicht, woher sie kommen. So auch Hermann Lüdeking. Laut NS-Unterlagen wurde er 1936 unter dem Namen Roman Roszatowski im polnischen Bruckau geboren, aber in den dortigen Geburtsregistern findet sich niemand mit diesem Namen. Er landete, wie Volker Heinecke, im Haus Sonnenwiese und wurde dann an ein kinderloses Ehepaar in Lemgo vermittelt.
Sie war BDM-Führerin in Ostwestfalen-Lippe. Sie waren bei der NSDAP und er war bei der SS. Ich kann über meine Pflegemutter und meinen Pflegevater nicht klagen. Sie haben mich gut behandelt. Ich bin nicht geschlagen worden.
Hermann Lüdeking und auch Volker Heinecke hatten Glück im Unglück. Sie wurden in Lebensbornheime verschleppt, kamen von dort aber zu Pflegeeltern, die sie anständig behandelten. Ältere Kinder deportierte die SS in sogenannte Heimschulen, wo sie zwangsgermanisiert wurden. Das heißt, sie durften nur noch Deutsch sprechen und mussten ihre Herkunft und ihre Muttersprache verleugnen. Helene Lanich war 11 Jahre alt, als man sie 1942 mit Dutzenden anderen polnischen Waisenkindern in die Erziehungsanstalt Illenau im badischen Städtchen Achern verfrachtete.
Wenn wir nicht gehorcht haben, haben wir Schläge bekommen. Bei jeder Kleinigkeit haben sie einmal ins Gesicht geschlagen, ins Gesicht gespuckt. Du Dreck, Polak, du dreckiger, und bang, hast du im Gesicht also gespuckt bekommen. Also es war schon grausam.
In der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Illenau sind die Folgen des NS-Rassenwahns wie in einem Brennglas sichtbar. Erst lebten hier hunderte Psychiatriepatienten, die die Nazis im Rahmen der sogenannten T4-Aktion als lebensunwert ermordeten. Dann wurden polnische Mädchen in den leerstehenden Häusern untergebracht, um sie gewaltsam zu germanisieren.
Heil Hitler kann ich besser machen, das als wie die Neonazis, die bringen das nicht richtig hin. Ich kann das besser machen wie die. Das habe ich geübt. Und marschieren sind wir auch gelernt worden. Wir sind wirklich marschiert wie Soldaten, das haben sie uns alles beigebracht.
Die Verantwortlichen des Vereins Lebensborn saßen 1947 auf der Anklagebank des Militärtribunals in Nürnberg. Aber sie kamen ungeschoren davon, weil, so hieß es in der Urteilsbegründung, die Beteiligung des Lebensborn an dem von den Nationalsozialisten durchgeführten Programm der Entführung nicht mit der erforderlichen Gewissheit zu beweisen war. Obwohl die geraubten Kinder Leidtragende eines nationalsozialistischen Verbrechens sind, wurden sie in Deutschland nicht als NS-Opfer anerkannt. Die Begründung der Bundesregierung, es handle sich um ein allgemeines Kriegsfolgenschicksal und, Zitat, nicht in erster Linie um die Vernichtung oder Freiheitsberaubung der Betroffenen. Der Verein Geraubte Kinder bemüht sich seit Jahren darum, dass der Bundestag das Schicksal der Zwangsgermanisierten würdigt. Bislang vergeblich. Christoph Schwarz.
Wir haben seit 2012 insgesamt 4-mal alle Bundestagsabgeordnete angeschrieben. 2 Petitionen wurden negativ entschieden durch die Bundesregierung und jeder Versuch ist im Prinzip kläglich gescheitert mit der Begründung, man habe kein Geld.
Wichtiger noch als eine finanzielle Entschädigung ist für die Betroffenen eine Geste von Parlament und Regierung, ihr tragisches Schicksal zur Kenntnis zu nehmen. Schließlich leiden sie bis heute unter den Folgen des nationalsozialistischen Rassenwahns. Volker Heinecke und Hermann Lüdeking.
Auf dem Boden hier oben in diesem Haus denke ich immer, wenn ich oben raufgehe, um der Ecke herum steht einer und greift mich. Die Angst, die kriegt man nie raus.
Ich leide ja heute noch drunter, dass ich nicht weiß, wer meine Eltern sind. Was ich nicht verstehe, dass die Bundesregierung sich da querstellt. Ja, die warten jetzt noch 5 Jahre und dann ist sowieso keiner mehr da, ne?
Ein bitteres Fazit, aber offenbar nicht ohne Grund, soweit Otto Langels über geraubte Kinder, die auf ihre Weise Opfer des Rassenwahns wurden. Albert Speer, das war ein schillernder Name in der alten Bundesrepublik. Gewiss, er war Nazi gewesen, SA- und SS-Mitglied, er war Hitlers Lieblingsarchitekt, dann Rüstungsminister und dafür nach dem Krieg 20 Jahre im Gefängnis. Danach aber eine bemerkenswerte zweite Karriere. Speer wurde quasi der deutschen liebster Zeitzeuge. So, als hätte er eigentlich bei allem gar nicht mitgemacht, sondern nur aus feiner Distanz die schrecklichen Dinge verfolgen müssen. Speers Erinnerungen, 1969 erschienen, standen in praktisch allen Bücherregalen des deutschen Bürgertums. In den letzten Jahren nun wird immer deutlicher, mit welchen Legenden Speer die deutsche Öffentlichkeit hinters Licht führte. Mit freundlicher Unterstützung durch einen mächtigen Zeitungsmann, Joachim Fest von der FAZ. Diese bizarre Geschichte hat jetzt der Historiker Magnus Brechtgen in einem Buch aufgearbeitet. Brechtgen ist stellvertretender Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte. Günter Spekovius hat mit ihm gesprochen.
Wie war es möglich, dass selbst diejenigen, die nicht in den Nationalsozialismus verstrickt waren, wie Willy Brandt, die Gräfin Dönhoff, Karl Zuckmayer und Simon Wiesenthal, sich von Albert Speer blenden ließen?
Das Grundmotiv ist, dass Speer unmittelbar nach Kriegsende gelungen war, ein Bild von sich zu erzählen, das er dann immer weiter ausbauen konnte. Nämlich, ich, Albert Speer, war ein unpolitischer Techniker. Ich habe nur meinen Job gemacht, den habe ich sehr gut gemacht. Von den Verbrechen habe ich nichts gewusst, an den Verbrechen war ich auch nicht beteiligt.
Mit dieser Taktik kam Speer auch 1945 beim Nürnberger Prozess durch, als 22 Repräsentanten des Dritten Reichs zur Verantwortung gezogen wurden für Krieg, Terror und Massenmord. Er tischte dem Gericht sogar noch die Geschichte auf, er hätte Anfang Februar 1945 zusammen mit dem Generalstabschef des Heeres, Guderian, Hitler mitgeteilt, dass der Krieg verloren sei.
Darauf erklärte Hitler sowohl zu Guderian als auch zu mir, dass derartige pessimistische Äußerungen in Zukunft als Landesverrat bezeichnet und bestraft würden. Er verbot anschließend seinen engen Mitarbeitern, irgendwelche Äußerungen über die aussichtslose Lage zu geben. Jeder, der dagegen verstoße, werde ohne Rücksicht auf Rang und Ansehen erschossen.
Speers Behauptung, die ihn in die Nähe des Widerstands bringen sollte, hat er nicht nur in Nürnberg, sondern danach immer wieder vorgetragen. In Wirklichkeit hat er alles getan, um sich bis in die letzten Kriegswochen als der unentbehrliche Beherrscher der Rüstungsproduktion herauszustellen. Er behauptete sogar, er hätte einen Gasangriff auf Hitler geplant. Und von Auschwitz hatte er natürlich auch nichts gewusst, wie er Wolf Job Siedler bekannte, der Speers Gefängnistagebücher und Erinnerungen herausgebracht hatte.
Wir haben oft darüber gesprochen, ganz offen. Und da sagt er, wissen Sie, das müssen Sie sich so vorstellen, wahrscheinlich haben meine Fahrer meines Wagens haben es gewusst, die Piloten meines Flugzeuges haben es gewusst, aber mir hat man nicht gewagt, etwas zu sagen. Ich habe dann gesagt, Herr Speer, es ist mir auch nicht wichtig, ob Sie es gewusst haben, nicht gewusst haben. Sie haben auf jeden Fall keine Konsequenzen daraus gezogen.
Wenn man geschaut hätte, was er wirklich getan hat, hätte man schon sehr viel früher finden können, dass er beispielsweise einer der wichtigsten Finanziers von Auschwitz war. Er hat am 15. September 1942 13,7 Millionen Reichsmark für den Ausbau von Auschwitz genehmigt und hat mit der SS vereinbart, dass da riesige Produktionsstätten gebaut werden für seine Rüstungsindustrie.
Aber in Nürnberg hatte Speer mit seiner gespielten Ahnungslosigkeit bei den Vertretern der drei westlichen Alliierten Erfolg. Während der sowjetische Richter, der ja wusste, was ein totalitäres Regime ist und für die Todesstrafe plädierte, sich nicht durchsetzen konnte. So wurde Speers untergebener Saukel gehängt und Speer bekam 20 Jahre Gefängnis in Spandau. Außer zu seinem Verleger Siedler fand Speer noch einen idealen Partner in dem Publizisten und späteren FAZ-Herausgeber Joachim Fest, der durch die Bearbeitung von rund 2000 Seiten Speerscher Aufzeichnungen wesentlich dazu beitrug, dessen Unwahrheiten zu verbreiten. So behauptete Fest von Speer:
Auch in Nürnberg, und das verkennt man dann, ist er seinen eigenen Weg gegangen. Das sollte man ihm mindestens anrechnen.
Und von Speers Zeit nach den Gefängnisjahren fantasierte fest:
Er saß vergessen da in seinem Heidelberger Haus und eigentlich wollte keiner mehr was von ihm wissen.
Und dann fällt fest ein, dass Speer so einsam doch nicht war, dass sich Journalisten die Klinke in die Hand gaben.
Er hat sehr darunter gelitten, aber er hat es auch für einen Teil seiner Verpflichtung gehalten. Er hat mir mal gesagt, er ist ungefähr jetzt, wenn er das so überschätzt, 1500 Mal nach seiner persönlichen Schuld gefragt worden.
Die große Revision begann 2005 ausgerechnet mit einem Filmemacher im Auftrag der ARD.
Heinrich Brilleur hat für sein Projekt Speer und Er, dieses Dokudrama, recherchiert. Für den vierten Teil, Die Täuschung, hat Brilleur sehr präzise bestimmte Aspekte aus den Archiven herausgefiltert und das dann auch öffentlich gemacht. Und damit war er der Erste, der wirklich dann auch ein größeres Publikum erreicht hat.
Dagegen hielt fest, vom Quellenstudium nicht viel.
Er meinte, das könne man alles so von oben herab mit einem großen Blick schon von alleine tun. Und außerdem hatte ihm ja Albert Speer erzählt, wie es eigentlich gewesen ist.
Aber Brechtgen klagt auch seine eigene Zunft an.
Es gibt viele Beispiele dafür, dass in den 50er, 60er, 70er Jahren Historiker vollkommen darauf vertraut haben, was jemand ihnen erzählt als Zeitzeuge, gerade auch aus der Tätergeneration.
Für alle Beteiligten war der Autor Speer ein großes Geschäft. Bis 1976 wurden 3 Millionen Bände von den Tagebüchern und Erinnerungen weltweit verkauft. Und in den letzten Jahren immer noch jährlich ca. 1000 Exemplare. Speer beteiligte fest an seinem Erfolg. Und er spendete auch an jüdische Organisationen.
Der Punkt ist ja, dass die Erinnerungen und die Spandauer Tagebücher bis heute als eine historische Quelle über das Dritte Reich gelten, weil es keine, bis zu meinem Buch jetzt, keine systematische Analyse darüber gibt, wie dieser Text entstanden ist und was darin an Märchen erzählt wurde. Und dass diese Art von Fabelgeschichte eigentlich eine Geschichte der Bundesrepublik widerspiegelt, nämlich wie die Bundesrepublik sich selber sehen wollte in diesen Erinnerungen. Das ist das eigentliche Ergebnis.
Albert Speer und wie er die deutsche Öffentlichkeit täuschte, beziehungsweise wie sie sich gern von ihm täuschen ließ. Denn wenn sogar Speer nichts mitbekommen hatte von den großen Verbrechen, dann durfte man sich ja auch selbst entlastet fühlen. Das Buch von Magnus Brechtgen hat den Titel »Albert Speer – Eine deutsche Karriere«. Erschienen ist es, man höre und staune, im Siedler Verlag. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Und jetzt ein kurzer Blick auf eine ganz spezielle Immobilie, ja eine ganze Wohnsiedlung in der Nähe Berlins. Es geht um Wandlitz, die frühere Funktionärssiedlung in der DDR, mit den Wohnhäusern unter anderem von Ulbricht und Honecker. Architektonisch ist das Ganze kein Juwel, auch die Inneneinrichtung strahlt die ganze Biederkeit der DDR aus. Aber es ist eben ein Zeugnis der Geschichte. Und je länger der Untergang der DDR zurückliegt, je mehr der Groll auf diejenigen verraucht, die sich hier Privilegien gönnten, die für gewöhnliche DDR-Bürger unerreichbar waren, desto klarer wird, auch zukünftige Generationen sollten sich ein Bild machen können von diesem unerfreulichen Ort deutscher Geschichte. Jetzt wurde Wandlitz unter Denkmalschutz gestellt.
Da, wo sich einst Honecker, Krenz und Ulbricht hinter einer dicken grünen Mauer nordöstlich von Berlin Gute Nacht sagten, wird es nun ein Baugarten- und Kunstdenkmal geben. Fast 28 Jahre hat es gedauert, bis sich das Land Brandenburg nun dazu entschieden hat, den obligatorischen Wohnkomplex der SED-Machtelite teilweise unter Denkmalschutz zu stellen. Angesichts der aufgeheizten Stimmung in den ersten Wendejahren wäre eine Unterschutzstellung damals noch nicht möglich gewesen, sagt Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch.
Unmittelbar nach der Wende, wo die Menschen dieses Gelände gestürmt haben, wo sie wütend waren auf die Diktatur, wo auch Zerstörungen teilweise stattgefunden haben, wäre das völlig unmöglich gewesen, dieses Gelände unter Schutz zu stellen. Das hätte sicherlich zu Recht Riesenproteste auch ausgelöst.
Seit Beginn der 90er Jahre befindet sich auf dem Gelände eine Klinik samt Reha-Einrichtung und auch eine Seniorenresidenz. Kurt Josef Michels, ein Klinikbetreiber aus Westdeutschland, bekam das Grundstück mit den 23 Funktionärshäusern direkt nach der Wende angeboten.
Für mich mich als Westdeutscher war eigentlich immer klar, wenn die Zeit mal ein Stück weitergegangen ist, wird man auch hier sehen, dass es ein Ort ist, der geschichtlich eine Würdigung bekommen muss.
Michels ging daher bei der Sanierung der einzelnen Häuser sehr behutsam vor. Die Villa Walter Ulbrichts hat er fast original erhalten, samt Bibliothek.
Die Bibliothek ist so erhalten, wie sie damals war. Und die Räumlichkeiten, ob es die Türen sind mit der typischen Türklinke, ob sie WC-Anlagen sind, nein, das Haus ist so erhalten und soll auch dann öffentlich zugänglich gemacht werden.
Ebenfalls erhalten und nun unter Denkmalschutz gestellt ist das Eiserne Haupttor mit seinem Wachgebäude sowie ein Abschnitt der grünen Mauer, die das Gelände einst von der Außenwelt abschirmte. Zudem wird der frühere Veranstaltungssaal der Funktionäre unter Denkmalschutz gestellt. Einige Grünflächen und kleine Plastiken, die früher auf dem Gelände standen, kommen noch hinzu. Jürgen Daniel vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam erläutert, was Besuchern schon heute auf dem Gelände an Informationen geboten wird.
Es gibt mehrere Überblickstafeln, die die Orientierung erleichtert. Und wir haben vor einzelnen Häusern, auch vor dem Funktionärsclub, Tafeln, die über die Geschichte der Häuser und über die Bewohner informieren. Und mit QR-Codes können sich die Besucherinnen und Besucher mit ihren mobilen Endgeräten weiterführende Informationen im Internet dazu holen.
In frühestens 3 Jahren wird die hier ansässige Klinik in einen Neubau nach Strausberg umziehen. Dann soll es voraussichtlich eine Dauerausstellung im Walter-Ulbricht-Haus geben.
Katharina Albrecht über die Waldsiedlung Wandlitz, die jetzt unter Denkmalschutz steht. Technikgeschichte ist nicht gerade der Bereich, den die meisten Geschichtsinteressierten besonders lieben, obwohl es allen Grund dazu gäbe. Erstens, weil sie uns zeigt, wie viele Schritte oft notwendig waren, um eine technische Grundidee zu perfektionieren. Eigentlich sind das Gemeinschaftsleistungen der Menschheit. Und zweitens, weil viele Erfindungen eine große Bedeutung für Kultur und Alltag haben. Sehr gut lässt sich all dies am Beispiel des Fahrrads studieren, das in diesem Jahr sozusagen seinen 200. Geburtstag feiert. Der Physiker und Historiker Hans Erhard Lessing hat pünktlich zum Jubiläum eine Art Biografie des Fahrrads vorgelegt.
Da klingeln sie wieder. Vor allem in der warmen Jahreszeit schwingen sich viele aufs Rad und scheuchen die Fußgänger mit lautem Klingeln von der Straße.
Ein Wunder von Gleichgewicht, von Leichtigkeit, von Einfachheit. Ein Maximum von Kraft und ein Minimum von Reibung. Ein Wunder von Schnelligkeit und Eleganz. Der Mensch, der ein Engel werden will und nicht mehr den Boden berührt, das ist der moderne Radler.
So sah es der italienische Anthropologe Paolo Mantegazza im Jahr 1893. Da war die Erfindung des Karlsruher Tüftlers Karl Friedrich Dreis schon mehr als 70 Jahre alt. Ein auch Draisine genanntes Laufrad ohne Pedale, ähnlich den Laufrädern, die heute kleine Kinder fahren. Für den Technikhistoriker Hans Erhard Lessing das erste Fahrrad der Welt.
Ich behaupte, es ist das Urfahrrad gewesen. Viele andere sagen, nein, das war ja nur ein blöder Vorläufer und das richtige Fahrrad fängt mit den Kurbeln dran an. Das ist aber völlig untechnikhistorisch gedacht. Das Technikgeschichte ist immer ein evolutionärer Prozess und da kann man nicht sagen, ja, das war nichts und das andere war jetzt auf einmal alles, sondern das hat sich das eine aus dem anderen entwickelt.
Hans Erhard Lessing ist Fahrradforscher und hat Bücher über Fahrräder veröffentlicht. Er weiß, dass Erfinder Dreis von handbetriebenen Dreirädern für Invaliden sowie von sogenannten Gartenfaietons inspiriert wurde. In denen wurden seinerzeit Fürsten und Könige durch ihre Gärten kutschiert.
Das sah aus also wie so eine kleine Kutsche, ein großer rohrgeflochtener Stuhl und hinter ihm stehend auf zwei so Pedal. Hebeln stand der Lakai, hat sich hinten am Stuhl festgehalten und es wurden dann Bänder, die an diesen Drehthebeln dran waren, von Trommeln abgewickelt und mit Federkraft wieder hoch und ratschatatat. Man kann es sich kaum vorstellen, aber es hat funktioniert.
Nachweislich hat Dreis so ein Fahrzeug im Schwetzinger Schlossgarten gesehen. Und, so Hans Erhard Lessing, Karl Dreis kombinierte bei seiner Draisine das Zweiradprinzip mit den Prinzipien der Balance, so wie er es vom Schlittschuhlaufen kannte.
Wenn ein Schlittschuhfahrer auf einem Bein nur fährt, muss er auch balancieren. Und das muss ihn wohl angeregt haben, dass er statt 4 Rädern nur noch 2 nahm und das den Leuten zumuten könnte.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts suchten viele Erfinder nach neuen, individuellen Arten der Fortbewegung. Man arbeitete auch an ersten Eisenbahnen, denn die Menschen wollten mobiler werden. Pferdekutschen waren langsam und die Pferdehaltung war aufwendig und äußerst kostspielig, selbst für Wohlhabende. Da kam die Idee eines Fahrrades gerade recht. Allerdings waren die damaligen Wege und Straßen noch nicht reif für so ein Fahrzeug und seine Chauffeure.
Die Laufmaschinenreiter, wie die damals genannt wurden, haben ja auch sofort nur die geplättelten Gehwege benutzt, weil sie auf diesen zerfurchten Fahrbahnen nicht fahren konnten, ohne die Balance zu verlieren. Sie sind da sehr schnell mit den Fußgängern in Konflikt geraten und wurden also weltweit verboten und konnten deswegen eigentlich sich nicht mehr richtig durchsetzen. Nicht, was verboten wird, kann schlechterdings sich nicht durchsetzen.
Zwar hatten Engländer und Franzosen das Laufrad weiterentwickelt und ihm in den 1860er Jahren Tretkurbeln verpasst. Das Fahrrad hieß jetzt Velociped und seine Fahrer hatten quasi die Bodenhaftung verloren und hoben ab, zumindest mit den Füßen. Aber auch diese Maschinen setzten sich nicht durch und wurden allenfalls von einigen verrückten Junggesellen gefahren, zumal sie Eisenräder hatten, weshalb dieses Rad auch Knochenschüttler genannt wurde. Von Radbegeisterung konnte keine Rede sein, sagt Hans Erhard Lessing. Die Rettung kam um 1870 durch den Sport.
Der englische Sportgeist hat es weiterentwickelt mit den Hochrädern. Die jungen Männer fuhren damit Rennen und damit haben sie eigentlich das Fahrrad nochmal vor so einer Dürrephase von 50 Jahren wie zuvor gerettet und haben dann fortlaufend weiterentwickelt und eigentlich sind die britischen Techniker die wahren Könige des Fahrrads dann geworden.
Das Bicycle war geboren. Ein Hochrad mit einem überdimensionalen Vorderrad, erklärt der Hamburger Historiker Lars Amenda.
Das auch sportlicher war, mit dem man auch sehr hohe Geschwindigkeiten erzielen konnte, im Kontrast zu dem Veloziped, das ja auch als Knochenschüttler seinerzeit ja ein bisschen lächerlich gemacht worden ist. Das Bicycle war schon auch wirklich ein Sportgerät.
Bicycle sagte man fortan auch in Deutschland.
Bis Mitte der 1880er Jahre überlegt wird, dass es ja eigentlich komisch sei, so einen fremdsprachigen Begriff zu verwenden und dann erst der Begriff Zweirad und auch der Begriff Fahrrad in Deutschland eingeführt wird und sich verbreitet.
Von einem Verkehrsmittel für die Massen konnte damals aber keine Rede sein. Um 1880, resümiert Lars Amenda, kostete ein Fahrrad etwa 400 Reichsmark. Das entsprach dem Jahresgehalt eines Arbeiters.
Das waren nur einige recht vermögende bürgerliche Herren, die sich das leisten konnten. Vor allem Kaufleute, die über eigene Handelshäuser verfügten.
Unbequem blieb das Fahrrad allemal, bis der britische Tierarzt John Boyd Dunlop 1888 den Luftgummireifen erfand. So gesehen war das Fahrrad ein erstes europäisches Gemeinschaftsprojekt, sagt Lars Amenda.
Und dementsprechend wurde nach und nach durch verschiedene Menschen das Fahrrad einfach als sehr gutes Reisevehikel und Mobilitätsinstrument, so wie wir es heute kennen, erfunden.
Vor allem wurde das Rad nun billiger und dadurch erschwinglich für die Massen, die es nicht als dandyhaftes Sportfahrzeug, sondern dringend als Transportmittel zum Arbeitsplatz brauchten. Denn durch Stadterweiterungen wurden die Wege zu den Arbeitsplätzen immer länger. Seit dem beginnenden 20. Jahrhundert wurden in Amerika schon Fahrräder in Massenproduktion hergestellt. Das hatte Auswirkungen auf Europa, sagt der Technikhistoriker Hans Erhard Lessing.
Und da ging der Preis rapide runter, sodass also binnen kurzer Zeit für 28 Reichsmark selbst ein Arbeiter sich das jetzt leisten könnte, schon vor dem Ersten Weltkrieg.
Es war die Geburt der individuellen Mobilität, so der Fahrradforscher Lars Amenda, einer Mobilität für alle.
Und nicht zuletzt auch ein sehr demokratisches Mittel für die Gesellschaft, dass einerseits auch weniger Betuchte sich nach und nach ein Fahrrad leisten konnten, dass die Frauen auch mobil werden konnten, einfach den Raum schneller zu überwinden und schneller von A nach B zu kommen, aber auch dieses ganz typische Freiheitsgefühl auf dem Fahrrad zu erleben, was der eine oder die andere sicherlich auch kennt.
Eine kurze Geschichte des Fahrrads, erzählt von Ursula Storost. Das Buch zum Thema hat Hans Erhard Lessing verfasst. Es hat den Titel »Das Fahrrad – eine Kulturgeschichte«. Erschienen ist es bei Klett-Cotta. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.